Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir fragen heute wieder, was liest eigentlich? Hallo Anne.
Hallo Anja.
Hallo. Wir haben heute einen wunderbaren Gast, wie immer. Wir haben immer wunderbare Gäste, aber wir haben jetzt heute einen Gast, mit dem wir über Nachhaltigkeit, Zero-Waste-Lebensstile und die Herausforderungen und Erfolge von umweltfreundlichen Geschäftsmodellen sprechen. Herzlich willkommen, Olga Witt. Hallo, Olga.
Hallo.
Hallo. Warum jetzt diese Einführung, warum ich das jetzt so gesagt habe? Olga hat einen Unverpackt-Laden. Und das Modell finden wir super, das ist mega spannend und da gibt's einfach eine ganze Menge Fragen, die wir uns im Vorfeld gestellt haben und die wir jetzt an dich weitergeben, liebe Olga. Insofern, die erste Frage ist natürlich klar, das ist ganz, ganz platt, aber trotzdem finde ich, also ist das wirklich was man sich ja, glaube ich, automatisch fragt, wie man eigentlich auf die Idee kommt, einen Unverpackt-Laden zu eröffnen. Also was hat dich dazu bewegt? Gab es da irgendwie so ein initiales, weiß ich nicht, irgendein Erlebnis, wo du gesagt hast, Mensch, also jetzt aber, ne? Und ich habe jetzt die Idee, ich möchte es gerne machen. Gab es da sowas, kann man das sagen?
Jein. Also ich habe vor ungefähr, mittlerweile sind es, glaube ich, 11 Jahren, vor 11 Jahren angefangen, meinen Lebensstil zu ändern nach dem Zero-Waste-Prinzip. Da gab es halt einen klaren Auslöser für. Also Müll ist mir schon immer bewusst gewesen, dass es nicht so cool ist. Und ich habe auch darauf geachtet, also so Standardsachen zu machen, wie dass ich jetzt nicht im Supermarkt Plastiktüten nehme, sondern dass ich mir halt meine eigene Tüte mitbringe. So Sachen, recht einfache Dinge. Und dann bin ich durch Zufall auf den Begriff Zero Waste in einer Zeitschrift gestoßen. Sensibilisiert halt eh schon so ein bisschen für Umweltthemen, hat mich das dann sehr interessiert, was es damit auf sich hat. Und dann habe ich recherchiert und die Bea Johnson in den USA gefunden, die damals schon 5 Jahre lang sehr intensiv das praktizierte und auch einen Blog hatte und ja auch ein Buch geschrieben hat und halt gezeigt hat, so wie sie das macht. Und damals gab es zu dem Thema halt noch überhaupt gar nichts in Deutschland, also auch im deutschsprachigen Raum nicht. Und dann habe ich das zum Anlass genommen, selber einen Blog zu schreiben darüber, wie ich das mache, wie ich das in mein Leben adaptiere und Beispiel diese Rezepte oder diese ganzen Begriffe, die man vielleicht auch gar nicht so direkt versteht, eben in den deutschsprachigen Raum auch zu transportieren. Und ja, von Hause aus bin ich eigentlich Architektin und war das dann so, dass ich mir auch gewünscht habe, in meinem Beruf nachhaltig zu agieren und nachhaltige Architektur zu machen. Und das ging damals in dem Büro nicht, wo ich war. Und dann habe ich es nochmal in einem anderen Büro probiert und da ging es dann auch nicht. Und dann war ich so ein bisschen frustriert und habe halt nichts gefunden in der Hinsicht. Und dann kam mit meinem Mann der Impuls, okay, wir starten jetzt einfach mal was ganz anderes. Und ich hatte schon lange so die Idee im Kopf, weil ich gemerkt habe, wie schwierig das ist, diese ganzen kleinen Dinge, die man braucht, um müllfrei zu leben, die herzubekommen. Weil ich habe mir das aus irgendwelchen Online-Shops zusammengesucht, die überhaupt nicht auf Müll geachtet haben. Und was halt wirklich auch Arbeit war, ne? Was ich gern gemacht habe, aber es war aufwendig. Ja, Menstruationstassen, Rasierhobel, viele Sachen davon bekommt man mittlerweile auch in einer Drogerie, so einer Standarddrogerie. Damals war das halt ganz anders und vieles kriegt man da auch immer noch nicht. Und dann hatte ich so das Bild, das müsste man doch alles aus einer Hand bekommen und wo man auch noch inspiriert wird, was gibt es noch alles? Und da ist dann erstmal der Online-Shop draus entstanden. Also wir haben als erstes einen Online-Shop gegründet für Zero-Waste-Spezialprodukte quasi, so Zero-Waste-Bedarf.
Okay.
Anfang 2016. Und damals haben wir schon immer das ermöglicht, dass die Leute auch die Sachen bei uns zu Hause abholen, um eben Ressourcen einzusparen. Und dann standen ständig Leute bei uns vor der Tür, was irgendwie lustig war. Aber ich war schwanger zu dem Zeitpunkt auch. Dann hatten wir in der Wohnung halt unser Büro und dann Versandkartons. Und gleichzeitig hatten wir auch noch eine Einkaufsgemeinschaft, um eben Lebensmittel möglichst müllfrei zu bekommen. Also wir haben dann Lebensmittel in großen Säcken gekauft, 25 Kilo Säcke. Und die ganze Wohnung bestand nur aus Kartons, Büro und riesigen Säcken. Und wie gesagt, ein Kind war im Anmarsch. Und dann wurde schräg gegenüber von unserer Wohnung wurde ein Ladenlokal frei. Und dann haben wir gesagt, komm, wir bewerben uns da drauf. Wir machen da einfach unsere Einkaufsgemeinschaft. Wir machen von da aus den Online-Shop, um wieder eine Wohnung zu haben. Wir haben uns beworben, wir haben einen Zuschlag bekommen. Und dann wurde aber relativ schnell klar, nee, da wird keine Einkaufsgemeinschaft, wo jetzt die Leute selber aus Säcken schaufeln. Und dann war irgendwie klar, nee, das wird ein Unverpacktladen. Und dann war aber auch klar, okay, wir zwei alleine können das jetzt nicht schaukeln mit Kind im Bauch, so, ne? Dann haben wir noch eine dritte Person reingenommen und zu dritt haben wir das dann so auf die Beine gestellt. Das kam irgendwie so sehr organisch, also gar nicht so lange geplant.
Vielleicht mal für alle, die noch nie in einem Unverpacktladen waren, wie kann man sich das vorstellen? Was unterscheidet das von so einem Supermarkt, den sicherlich jeder kennt?
Der Kerngedanke von einem Unverpacktladen ist nicht, dass man unverpackt einkauft, sondern dass die Lebensmittel lose bereitgestellt werden und man bringt seine eigene Verpackung mit und füllt die Sachen in die eigene mitgebrachte Verpackung um. Das kann ein Glas sein, das kann aber auch eine Dose sein, ein Stoffsäckchen, das kann auch die alte Nudelverpackung sein, das ist ganz egal. Nur es geht halt darum, dass die Verpackung, die benutzt wird, nicht nur einmal verwendet wird, sondern immer wieder und so Müll eingespart wird. Und genau, aber es ist in einem Unverpacktladen nicht mehr so, wie das früher war oder in anderen Kulturen immer noch ist, dass da dann Säcke stehen und man schaufelt daraus, sondern das sind alles Gebinde, die erstmal verschlossen sind, so eine Art Spuckschutz dann halt haben, dass man nicht, es geht dann nicht darum, dass da jemand bewusst reinspuckt, sondern, keine Ahnung, wenn man niest oder so, ne, dass dann Schutz ist. Das heißt, das sind so Spender, aus denen man das quasi abzapfen kann, gewisse Lebensmittel, oder schütten mit Deckel drauf, aus denen man das dann selber in die Gefäße abfüllen kann. Das Gefäß, was man mitbringt, das wird einmal gewogen oder man wiegt das selber, um quasi dieses Leergewicht zu notieren, weil an der Kasse wird dann nochmal gewogen und man bezahlt quasi nach Gewicht und das Leergewicht wird da dann halt abgezogen.
Gibt es denn da besondere, Bestimmungen oder so, also Hygienebestimmungen? Ich kann mir vorstellen, mit Lebensmitteln, das ist ja nicht ganz unkritisch, ne? Also die, was weiß ich, was die Lagerung betrifft, wenn das offen ist. Du hast jetzt gerade schon gesagt, so ein Spuckschutz, ja, dass das halt eben einfach hygienisch ist. Gibt es da irgendwie, ist es einfach, so einen Laden quasi zu führen oder habt ihr da ganz besondere Themen, auf die ihr achten müsst?
Das kommt ganz drauf an, mit welchem Zuständigen man es zu tun hat. Also es gibt keine übergeordneten Regeln oder wenige, sag ich mal, also deutschlandweite übergeordnete Regeln, wie das zu laufen hat. Und jeder stellt da andere Regeln auf. Deswegen ist es ganz sinnvoll, dass man im Vorhinein das Gespräch sucht und fragt so, was sollen wir machen, damit ihr zufrieden seid? Und das dann halt so macht. Und so haben wir das dann auch gemacht. Und bei uns ist zum Beispiel eine Auflage, dass wir einen sogenannten Spuckschutz brauchen, also eher Niesschutz, würde ich eher sagen, dass die Lebensmittel halt nicht offen rumliegen, sondern dass die immer einen Deckel haben, den man dann raufsetzen kann. Das ist zum Beispiel eine Auflage, die wir jetzt haben. Das ist in anderen Unverpacktläden manchmal auch extrem streng bis zu kaum lösbar und bei anderen wiederum anders, also ganz unterschiedlich.
Gab es da auch noch andere Herausforderungen, denen ihr euch da stellen musstet, um das Geschäft zu eröffnen?
Ja, jede Menge. Also wir sind ja einfach komplette Quereinsteiger, haben letztlich nicht so viel mit Wirtschaft zu tun, hatten noch nie einen Laden. Also wir haben uns das alles irgendwie selber beigebracht, was auch nicht erstaunlich gut dafür funktioniert hat, dafür, dass wir wirklich keine Ahnung hatten und wir aber auch uns sehr, sehr viel Arbeit gemacht haben und viel auch durch Fehler gelernt haben. Sachen, wo wir sagen, nur das würden wir nie wieder so machen, weil es ja einfach Quatsch ist. Sehr viele Herausforderungen. Und wir merken schon auch, also wir haben einen sehr kleinen Laden, der ist 47 Quadratmeter groß. Das ist jetzt im Vergleich zu einem Supermarkt wirklich ein Tante-Emma-Laden, so daher kommt auch der Name Tante Olga, so ein bisschen. Und wir haben aber letztlich ganz, ganz viele von diesen Auflagen, die großen Supermärkte mit viel, viel mehr Umsatz auch haben. Das heißt, wir müssen so die gleichen Kosten investieren, die große Supermärkte investieren, haben aber viel weniger Umsatz. So, und das ist schon, da macht es uns das System schon nicht so ganz so einfach.
Und nochmal einen Schritt zurück. Du hattest vorhin gesagt, du wolltest in deinem vorherigen Beruf gern versuchen, nachhaltige Architektur umzusetzen. Was kann man sich denn darunter vorstellen?
Zum Beispiel eine Form von Nachhaltigkeit ist ja, dass man Gebäude dämmt. Das sieht jetzt so aus, dass man meistens ein Wärmedämmverbundsystem macht, was daraus besteht, man hat eine Wärmedämmung, die direkt auf die Wand aufgebracht wird und darauf direkt der Putz. Und das dämmt zwar das Haus, das ist aber dann Sondermüll. Also wenn das abgenommen wird und das hat halt nur eine bestimmte Lebenszeit, dann ist es Sondermüll, nicht recycelbar. Und hat halt einen sehr hohen, das wird genannt Primärenergieaufwand, also die Energie, die reingesteckt wird, um das zu produzieren. Und es gibt andere Möglichkeiten, das zu machen, die deutlich nachhaltiger sind, weil zum Beispiel rückbaubar oder nicht aus Kunststoff. Also Wärmedämmverbundsysteme bestehen letztlich aus Kunststoff und damit aus Erdöl. Und da gibt's eben auch ganz andere Materialien. Oder überhaupt schon die Tatsache, dass wir meistens aus Stahlbeton bauen. Stahlbeton hat auch einen sehr hohen Primärenergiebedarf. Und zum Beispiel mit Holz zu bauen, das ist eine wunderbare Möglichkeit, die viel, viel ressourcenschonender ist. Und ja, sowas zum Beispiel hätte mich jetzt sehr interessiert.
Wieder mal zurück zu deinem Laden. Jetzt sind wir ja auch wieder bei Materialien tatsächlich. Also ich glaube, das ist nochmal, nämlich Architektur und nachhaltig ist nochmal ein ganz eigenes Feld, ein großes. Da passiert ja auch viel. Aber wenn wir jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen, wieder zu deinem Laden und Materialien, sag ich mal, wie ist denn das, wie verhält sich das denn beim Einkauf? Also wie wählt ihr denn Produkte aus und Lieferanten, die ihr in eurem Laden aufnehmt? Welche Kriterien sind euch denn da besonders wichtig? Weil das eine ist ja, einen Sack Reis jetzt hinzustellen, sag ich mal, aber das andere ist ja, wo kommt der her? Ja, also ich denke, da seid ihr wahrscheinlich auch sehr konsequent.
Also wir sind ja auch in Verbindung mit allen, so ziemlich allen anderen Unverpacktläden. Es gibt ja auch einen Verband, wo wir in Verbindung sind. Und wir merken schon, dass wir das mit am konsequentesten oder am ganzheitlichsten sehen. Weil am Beispiel Reis ist ein gutes Beispiel. Es gibt, also die meisten Reissorten, die wir so in Deutschland konsumieren, die kommen aus Pakistan oder Indien, relativ weit weg. Und ganz beliebt halt auch der Basmati-Reis, der ja letztlich eine Herkunftsbeschreibung ist. Und wir sagen konsequent, wir haben keinen Basmati-Reis und auch keine anderen Reissorten aus Indien oder Pakistan. Wir haben nur Reis aus Italien. Also in Italien wächst auch Reis und beziehen den daher. Und wir haben halt auch Duftreis, was ein Basmati ist, aber eben ein italienischer Duftreis. Und das ist so, also wir gucken, dass wir die Sachen möglichst regional beziehen können. Also wir können dadurch Müll einsparen, dass wir im Großgebinde einkaufen. Das heißt, das Verhältnis von Verpackung zu Inhalt ist deutlich effizienter, wenn ich einen 25-Kilo-Sack habe, als wenn ich ein 500-Gramm-Paket habe. Einerseits das und andererseits ist die Materialität auch oft eine andere. Also der Reis im Supermarkt ist mittlerweile eigentlich immer in Kunststoff verpackt. Wir können den in Papiersäcken einkaufen. Und wenn wir das nicht schaffen, dann versuchen wir einen Lieferanten zu finden, wo das geht. Das heißt, wir beschäftigen uns im Hintergrund ganz, ganz viel damit, die Verpackungen, die wir haben, zu optimieren und auch mit den Lieferanten zu diskutieren, ob wir das ändern können und da die Zulieferströme zu ändern und zu optimieren. Wo der Unverpacktverband halt auch eine wichtige Rolle spielt, weil wenn so ein kleiner 47 Quadratmeter Laden da sagt, könnt ihr uns das anders liefern, sagen die natürlich nein, haut ab, so seid froh, dass ihr was bekommt. Aber wenn 347 Unverpacktläden zusammen das sagen, dann hat das eine andere Wirkung und das merken wir halt auch, dass es auch gewisse Großhändler gibt, die sich auf Unverpacktläden spezialisieren, die Verpackungsgrößen entsprechend anpassen, sogar mit uns in Diskurs gehen, so was braucht ihr, und eben auch Mehrwegsysteme einführen. Das heißt, mittlerweile ist es so, dass wir viele unserer Lebensmittel auch in Mehrweggebinden bekommen, die dann eben hin und her gehen.
Gibt es bestimmte Rückmeldungen von der Kundschaft, die du auch bekommst, also zu den Produkten? Also zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass es ja erstmal eine gewisse Grundüberwindung braucht, um jetzt von dem Basmati-Reis, den man kennt, auf italienischen Reis umzusteigen. Hast du das Gefühl, dass das den Leuten schwerfällt oder wird das dann einfach so akzeptiert?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir nutzen das ganz bewusst, um so ein bisschen so eine Bewusstheit zu transportieren. Anderes Beispiel ist der Rübenzucker. Wir haben halt keinen Rohrzucker. Wir haben halt nur regionalen Rübenzucker. Das ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür. Und wir nutzen das dann, wenn jemand danach fragt, um bewusst zu erklären, warum wir das nicht haben, aber die tolle andere Alternative haben. Und da reagieren Menschen unterschiedlich drauf. Also es gibt welche, die feiern das total ab und freuen sich darüber. Es gibt Menschen, denen ist das sowieso schon bewusst. Es gibt welchen, denen ist das nicht bewusst. Die sind uns dankbar für diese Info. Und es gibt solche, die sagen, ja, das ist mir egal, das andere ist mir wichtiger. Das gibt's alles. Ja. Mhm. Und vielleicht ist es auch ein Prozess in jedem, also ich kenne das ja in mir selber, so dass, das sind so die ersten Schritte, die ich gemacht habe, die waren für mich leicht und keine Hürde. Und dann habe ich mich immer mehr vorgetastet, meine Komfortzone immer mehr verschoben und mache jetzt vielleicht Dinge, wo ich vor einer gewissen Zeit gesagt hätte, nee, das kommt für mich nicht in Frage. Also das ist ja auch immer ein individueller Prozess. Und jemand, der vielleicht anfangs sagt, nee, ich kann auf meinen Basmati-Reis einfach nicht verzichten, vielleicht ändert sich das irgendwann auch. Und da wollen wir auch in Anführungsstrichen tolerant und offen sein, dass das jeder für sich selber seinen eigenen Prozess da durchmacht.
Wie sieht denn da so ein typischer Kunde aus? Also jetzt haben wir ja schon quasi so anhand vom Basmati-Reis jetzt viele, viele Varianten gehabt. Aber wie sieht denn so der typische Kunde aus, der zu dir in den Laden kommt?
Typische Kunden haben wir eigentlich nicht. Also wir haben so eine sehr heterogene Kundenstruktur. Also es gibt schon manchmal, wir haben auch einen Paketshop in unserem Laden, eben für unseren Online-Shop, das war ganz praktisch. Und manchmal, wenn Menschen reinkommen, die nur ein Paket abgeben wollen, dann haben wir schon den Eindruck, dass wir das denen ansehen, dass die nicht wissen, was das für ein Laden ist und damit auch nichts am Hut haben. Also das schon. Also manchen sieht man es schon eher an, aber das, ja.
So eine gewisse Skepsis.
Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen typmäßig. Also klar, da kommt natürlich so ein Schubladendenken mit rein. Manchmal werden wir dann auch sehr überrascht und erhellt. Okay, da hast du jetzt mal eine falsche Schublade aufgemacht, so, ne, das gibt's natürlich auch. Und da immer wieder dran erinnert zu werden, okay, bleib mal offen in deinen Schubladendenken. Also wir sehen vermehrt auf jeden Fall junge Familien mit jungen Kindern, was so den Eindruck in mir vermittelt, okay, wenn Menschen Kinder bekommen, machen sie sich gewisse Dinge nochmal ganz anders bewusst und merken, okay, ich setze ein neues Leben in die Welt und dieses Leben will ja auch noch lange was von der Welt haben. Vielleicht muss ich mal über was nachdenken. So, das ist so ein Eindruck, den ich habe. Aber sonst von der Altersstruktur, also wir haben Studierende, wir haben auch unterschiedliche Einkommensklassen. Also wir liegen schon in einem Viertel mit einer tendenziell eher mittelständigen Einkommensklasse. Aber das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Von Menschen, da wissen wir, die haben es sehr flüssig und anderen, da wissen wir, das ist ein großer Anteil ihres Einkommens, was sie hier ausgeben und dazu aber durchaus bereit sind eben dafür. Also sehr unterschiedlich.
Und was könnte man tun, um das Konzept quasi auch noch den anderen, die sich jetzt normalerweise nicht so angesprochen fühlen würden, also um denen irgendwie das näher zu bringen?
Ja, das ist eine Frage, mit der wir uns seit 7 Jahren beschäftigen. Was bewegt die Leute, die nicht kommen? Oder genau, wie kann man die auch ansprechen? Und wir haben aber auch den Impuls von Menschen, die sich damit ausbekommen, dass das eine müßige Diskussion ist. Weil es gibt Menschen, die finden das ansprechend und es gibt Menschen, die finden das einfach gar nicht ansprechend. Und es ist zu viel Arbeit, sich mit denen zu beschäftigen, die da gar keinen Anknüpfungspunkt haben. Und lieber mit denen zu beschäftigen, die eh schon kommen und vielleicht nur wenig einkaufen, zu gucken, so woran liegt es, dass das nur wenig ist. Oder Menschen, die grundsätzlich schon Interesse haben, wie kann man die noch mehr motivieren? Also deswegen konzentrieren wir unsere Aufmerksamkeit mehr auf diese Menschen, die eh schon so ein Grundinteresse in der Richtung haben. Und da treibt uns natürlich die Frage an, ja, wie kann man die denn bekommen?
Ja, genau. Also das Ja, genau. Also das wollte ich mir jetzt auch gerade fragen. Wie kann man denn so, wenn wir jetzt mal an diejenigen denken, also die uns jetzt halt auch zuhören und sagen, ja, finde ich jetzt grundsätzlich eigentlich ganz spannend, aber wie fange ich denn da jetzt an? Ja, also mit was? Also stelle ich jetzt gleich meinen kompletten Einkauf um? Was kriege ich bei euch eigentlich alles? Also oder in einem typischen Unverpacktladen? Wie muss ich mich denn ausrüsten, wenn ich da hinkomme? Also einfach so ein bisschen so, kannst du da mal so ein paar so Starttipps geben, dass man so, weiß ich nicht, von Anfang an die Hemmung halt einfach vielleicht auch wechseln. Weil ich könnte mir vorstellen, dass, ich weiß noch, wie ich das erste Mal in Unverpacktladen gekommen bin, da stand ich erstmal da und dachte mir so, okay, wie funktioniert denn das jetzt hier eigentlich genau? Ja. Und ich habe dann wirklich ganz frech gefragt, darf ich einfach mal durchgehen und mir einfach mal in Ruhe alles anschauen, weil ich so gar nicht, also wie du ja vorhin schon gesagt hast, die Verpackungen waren auch so unterschiedlich, ne? Also einmal schüttest du von oben was irgendwie in ein Gefäß rein und andere holst du dir irgendwie raus und dann, keine Ahnung, es gibt ja so ganz verschiedene Sachen. Und hast du da irgendwie so, weiß ich nicht, so Tipps oder so, wie man damit eigentlich starten kann?
Du sprichst auf jeden Fall einen wichtigen Punkt an. Also das ist das, was wir auch über die Zeit gelernt haben, dass es da eine große Starthemmung gibt, wenn man gar nicht weiß, wie das eigentlich geht oder da halt noch nicht so viel Kontakt mit hatte. Mhm. Einerseits das, so diese Sorge, da was nicht richtig zu machen.
Genau.
Ja, was kaputt zu machen. Gedacht, oh Gott. Und wir bemerken tatsächlich auch die Sorge, nicht perfekt genug zu sein vor uns, die wir in gewissen Augen total perfekt sind.
Ja.
Und das ist ernstzunehmende Bedenken. Ich kann jetzt einfach sagen, ja, ist nicht notwendig, ich komme einfach rein, aber das sind halt ernstzunehmende Bedenken, die es gibt. Und wir versuchen halt Strategien zu entwickeln, Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Also wir finden es zum Beispiel total schön, wenn Menschen erstmal reinkommen und wirklich erstmal nur gucken, was gibt es da, wie sieht das aus, wirklich erstmal nur reinfühlen, sich die Produkte anschauen und vielleicht auch gar nichts mitnehmen, sondern einfach nur gucken. Und also letztlich, was du gemacht hast, insofern ist das eine gute Strategie, erstmal zu gucken, was gibt's im Laden, was kann ich mitbringen und sich vielleicht auch einfach mal erstmal beraten lassen, ne? Also das machen auch sehr viele. Die fragen dann so, wie geht das denn hier, was muss ich denn mitbringen und sich das erstmal anhören. Und so die nächste Hürde ist dann, okay, und wie baue ich das dann in meinen Alltag ein? Das ist auch eine Hürde, die wir merken. Man muss sich schon erstmal strukturieren, ne? Wo tue ich die Sachen rein? Wie transportiere ich sie? Was mache ich dann mit halbleeren Gefäßen? Es gibt gegebenenfalls einen Unterschied zwischen damit kaufe ich ein und damit lagere ich das zu Hause. Das ist zum Beispiel total praktisch, in Stoffsäckchen einzukaufen, weil man dann nicht so schwer schleppen muss. Das geht für Reis ja super, aber darin würde man das wahrscheinlich zu Hause nicht lagern. Dann würde man es vielleicht in ein Glas umfüllen. Und solche Sachen muss man erstmal durchdenken oder sich langsam herantasten. Da wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man sagt, so, ich probiere es erstmal mit ein paar Produkten aus und baue das aus und guck immer mehr, wie das gut funktioniert, welche Strategie gibt's, die für mich funktioniert. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit.
Aber das sind ja schon ganz, ganz viele Dinge zum Start, finde ich. Also, die es einmal so ein bisschen leichter machen, ja. Also ich hatte auch das Gefühl, bei dem Laden, in den ich da gegangen bin, hier in Stuttgart West, ist der, das ist ein sehr, sehr angenehmer, einladender Laden. Die hatten auch kein Problem, dass ich da mal durchlaufe, weil ich war wirklich, ich bin da reingelaufen und dann sind schon zwei an mir vorbeigesaust mit so großen Taschen zum Hinterherziehen. Die hatten 1000 Behälter drin und die fingen dann an, das waren die Vollprofis, ja. Die haben, sie da so, die wussten genau, wo alles ist, klar, weil die das immer machen, ja. Und ich stand so da und dachte, okay, alles klar. Ja. Und ich war sehr dankbar, dass ich erstmal.
Ja, genau, sich auch bei den anderen Kunden so ein bisschen Inspiration holen.
Ja, ja, ist
das,
ja so.
Das merken wir tatsächlich auch. Das ist ja auch eine mega schöne Atmosphäre, wo man auch in Kontakt miteinander kommen kann, wenn man möchte. Man muss nicht, stimmt, aber es wird einem sehr leicht gemacht. Und wir merken so, dass manchmal berät auch ein Kunde, berät den anderen Kunden, gerade wenn es ein bisschen voller ist. Oder dann, das sieht aber spannend aus, was du da hast oder wie du das machst und so. Also da kommt man schon sehr in Kontakt, wenn man das möchte. Ne? Das ist ganz schön, ja, sich da so inspirieren zu lassen. Ja. Und dieser Perfektionsanspruch, ja, den haben ja ganz viele Menschen, den habe ich letztlich in mir auch. Ich kenne das total. Und da kann ich einfach nur appellieren und sagen, keiner, der in einem Unverpacktladen arbeitet, erwartet, dass du ein perfekter Zero-Waste-Mensch bist. Ganz im Gegenteil, wir freuen uns über alle Kunden und es gibt keine dummen Fragen. Wir freuen uns über alle Fragen und über alle Anmerkungen auch. Und selbst wenn jemand sagt, ich komme hier nicht einkaufen, weil das und das, weil es gibt uns Infos, was wir besser machen können. Genau, insofern kann ich nur herzlich dazu einladen, egal an welchem Punkt man gerade steht, den Schritt zu wagen und mal reinzukommen.
Aber apropos perfekter Zero-Waste-Mensch, gebt ihr auch über das Einkaufen hinaus Tipps, was man tun kann, um eben nachhaltiger zu leben?
Ganz genau. Und da kommt dann noch so ein anderes, so eine andere Hemmschwelle mit rein. Nämlich Preis ist eine große Hemmschwelle. Und viele Menschen haben so das Bild, da ist es total teuer. Das ist teilweise berechtigt und auch nicht. Ich erkläre das gerne ein bisschen genauer, weil es ist schwierig, einen Preisvergleich zu machen. Weil wir sind zum Beispiel im Bioladen. Das heißt, man kann das sowieso nur mit Bioprodukten vergleichen. Und wir haben halt nicht den günstigsten Bioreis und den teuersten Demeter-Bioreis, sondern wir haben nur die höchste Qualität, die wir bekommen können, mit der größten Regionalität. Und das ist dann vielleicht teurer als der billigste Bioreis aus Pakistan. Das heißt, man kann den Vergleich an vielen Stellen schon gar nicht machen, weil man die Qualität, die wir haben, in einem anderen Laden überhaupt gar nicht bekommen würde. Das heißt, der Vergleich ist schwierig. Und dann kann man sagen, ja, und es ist mir doch zu teuer. Und da ist halt das Problem, gerade in Deutschland, dass wir seit Jahrzehnten darauf gepolt werden, dass Lebensmittel möglichst billig sein müssen. Und wir möglichst wenig Anteil unseres Einkommens für Lebensmittel verwenden und dass das ein Wert ist. Man sieht ja auch alle Werbungen von anderen Supermärkten sind immer preisbezogen. Es geht immer um den Preis und billiger ist ja was Positives, positiv konnotiert in unserem Kulturkreis, in Deutschland vor allem in Deutschland. Und jetzt ist es aber so, dass man zu dem billigsten Preis kann man Lebensmittel nicht nachhaltig produzieren und fair schon gar nicht. Das heißt, irgendwer legt drauf, entweder die Umwelt, wozu wir ja auch dazugehören, oder eben die Produzenten, die Lieferanten, die Zulieferer oder die Menschen, die im Laden arbeiten. Irgendwer legt drauf. Und den Switch müssen wir irgendwann mal machen, dass wir verstehen, wir müssen mehr Geld für unsere Lebensmittel ausgeben, damit sie nachhaltig sein können. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ja, und ich kann es mir trotzdem nicht leisten. Es gibt Menschen, auf die trifft das zu. Und da würde ich auch sagen, okay, kümmere dich erstmal um deine anderen Themen. Aber die meisten Menschen können sich das leisten, wollen das nur einfach nicht, weil sie andere Prioritäten haben. Sie geben ihr Geld halt mehr für Gegenstände aus, zum Beispiel. Konsumgegenstände, Handys, Autos, Teppiche, Vasen, Klamotten, ganz viel, was auch immer. Und genau, Zero Waste ist eben ganz viel auch zu gucken, so was brauche ich wirklich? Wie viel kaufe ich wirklich? Wie viel konsumiere ich wirklich? Oder auch mal zu gucken, so wenn ich was brauche, kann ich das dann auch gebraucht beziehen? Also Second Hand quasi. Dadurch werden Ressourcen eingespart und ich kann aber auch jede Menge Geld einsparen, weil Second Hand ist günstiger. Und sowieso weniger einzukaufen, weniger Konsum, da kann man so viel Geld mitsparen. Das war auch mit der erste Schritt, den ich gemacht habe mit Zero Waste. Und ich habe in einem halben Jahr so viel Geld eingespart, dass ich von jetzt auf gleich meinen Job kündigen konnte und erstmal ein halbes Jahr lang Selbstfindung auf Reisen betrieben habe. Ja, und das muss man ja erstmal können, ne? Da so rauszugehen aus diesem klassischen Hamsterrad. Und das wurde mir dadurch ermöglicht. Und das zeigt so ein bisschen, dass das Geld bei den meisten Menschen tatsächlich da ist. Es ist eine Frage der Prioritäten.
Das ist total spannend, finde ich, ja. Ja, weil das ist tatsächlich so ein Thema auch, haben wir auch gesagt, was ist denn, also so Thema Nachhaltigkeit und Zero Waste, wie beeinflusst das eigentlich so einen kompletten Lebensstil? Also das eine ist ja das Einkaufen, ne? Wie wenn ich jetzt in den Unverpacktladen gehe, aber es ist ja eigentlich viel, viel mehr. Das ist ja so eine Grundeinstellung, ja. Das ist mega spannend.
Ja, und genau, wenn man damit anfängt, dann hat man erstmal vor allem den gelben Sack vor Augen, weil der ist am größten und am plakativsten. Ja. Ne? Dann geht es vor allem um Verpackungen von Lebensmitteln. So, das hat man als erstes so im Kopf. Und was alles noch viel mehr dahinter steckt, das kommt dann so mit der Zeit, wenn man sich da mehr mit beschäftigt.
Mhm. Mhm. Ja, aber das ist tatsächlich das Plakativste, ja. Der gelbe Sack. Ja, ich hab mit jemandem mal gesprochen, was mich mega beeindruckt hat und tatsächlich auch wirklich also einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, weil seitdem denke ich auch anders über Müll. Es sind ja manchmal so Auslöser, ne? Ist auch schon viele Jahre her. Aber hatte ich ein ganz spannendes Interview mit jemandem, der gesagt hat, okay, für mich war das Müll einfach ein unfassbar schlimmes Thema. Und ich schaffe es, seitdem ich ganz konsequent bin, dass ich einen gelben Sack pro Jahr habe. Einen. Und da dachte ich, okay, wenn ich jetzt sehe, ne, was manche so rausstellen, immer wenn der gelbe Sack hier, also die Müllfahrer, wenn die alle 2 Wochen kommen, dann ist das wirklich ein Riesenthema. Also Verpackung ist schon was Gewaltiges, wo man selber viel machen kann, ja.
Und ein anderer, wie ich finde, ganz lukrativer Bereich sind Einwegprodukte, beziehungsweise das Vermeiden. Weil wir heutzutage sehr viele Dinge verwenden, die wir nur einmal nutzen und dann wegschmeißen. Das beste Beispiel ist die Küchenrolle. Wir nutzen ein Stück Papier einmal und dann schmeißen wir es weg. Und ich halte ja auch Vorträge und ich frage dann immer ganz gerne, und hat jemand eine Idee, was man statt Küchenrolle nutzen kann? Und die Leute gucken so ein bisschen ungläubig, weil sie dann so denken, so, kann ich das jetzt wirklich sagen? Weil eigentlich weiß jeder die Antwort. Ne? Ein Lappen. Jeder kennt die Antwort. Das traut man sich fast nicht zu sagen, weil sie so banal ist. Und trotzdem war das für mich auch ein totaler Game Changer, als ich darauf gekommen bin. Okay, ich kann auch einfach einen Lappen nehmen. Und dann musste ich über mich selber lachen, weil es so einfach ist. Und da gibt's ja unendlich viele Beispiele. Also alle Produkte, da kann man sich dann einfach selber mal so im Alltag beobachten. Was nutze ich und schmeiße es danach direkt oder relativ schnell nach wenigen Malen weg? Da gibt's einfach unglaublich viel. Und es gibt aber eben auch für alles eine Alternative, eine andere Möglichkeit. Und es spart nicht nur unglaublich viele Ressourcen, es spart halt auch Geld, wenn ich den Lappen einmal kaufe und nicht ständig neue Küchenrollen kaufen muss.
Aber hast du auch das Gefühl, dass in letzter Zeit das Bewusstsein und Interesse an diesen Themen gewachsen ist?
Wieder ein klares Jein. Also bis zu dem Zeitpunkt, als Corona das dominierende Thema von allem war auf der Welt, muss man ja sagen, war das so, konnte man das sehr stark erkennen, auch anhand der unseres Zuwachses im Laden und aber auch anhand des Zuwachses an Unverpacktläden allgemein. Also das ist rasant durch die Decke gegangen, explodiert. Und dann war das sehr stark rückläufig, weil dann waren erstmal andere Themen im Vordergrund. Und das ist erst ganz, ganz langsam. Danach kam so eine, gefühlt so jetzt wollen wir erstmal wieder leben und uns gar nicht mehr um Probleme kümmern, erstmal wieder leben. Alles scheißegal, will jetzt erstmal wieder mich selber spüren und Spaß haben. Und jetzt langsam merkt man, kommt das wieder so, dass es so einen Aufschwung gibt, dass sich die Menschen wieder mehr bewusster auch in Themen reinarbeiten, die nicht nur Spaß oder sagen wir mal so, jetzt nicht den Spaß im Vordergrund haben. Also wenn ich daran jetzt denke, ich hatte mega viel Spaß bei diesem Prozess, also ich habe das sehr genossen und ich konnte es gar nicht abwarten, wieder neue Sachen auszuprobieren. So, insofern kann man jetzt nicht sagen, dass es keinen Spaß macht. Das ist halt so eine Frage der Bewertung. Ne?
Was sind denn eure nächsten Pläne für den Laden oder generell?
Also wir sind immer noch sehr damit beschäftigt, diese Auswirkungen der Pandemie oder der Maßnahmen, da wieder auf den grünen Zweig zu kommen und uns so aufzustellen, dass wir wirklich auch langfristig existieren können. Das ist noch nicht der Fall. Wir haben aber auch einfach privat viele Herausforderungen, die anfallen, die es uns vielleicht schwieriger macht als anderen Menschen. Das heißt, unser großes Thema ist gerade, wie können wir uns zukunftsfähig aufstellen, und wie können wir auch privat uns zukunftsfähig aufstellen, dass wir auch dauerhaft die persönlichen Ressourcen haben für unser Engagement. Das sind erstmal die zentralen Themen bei uns. Also wir hatten unglaublich viele Visionen, aber wir mussten dann irgendwann auch erkennen, okay, wir müssen da einen Schritt zurückgehen, weil unser Anspruch ist einfach nicht kompatibel mit der Realität oder mit unserem aktuellen, ja, was da gerade ist.
Wenn du jetzt an euren Alltag im Laden denkst, also den Menschen, denen ihr da begegnet, gibt's da so Erlebnisse, wo du sagst, oh mein Gott, das werde ich nie vergessen, dieses eine, keine Ahnung, diese Begegnung oder keine Ahnung, da ist was passiert, woran du gerne denkst, wo du sagst, das war total schön, das zu erleben. Gibt's da was, wo du sagen würdest, das hat dich so nachhaltig, da denkst du immer wieder gerne dran?
Da gibt's ganz, ganz viele Momente, so Rückmeldungen, die wir von Kunden bekommen, diese Sachen sagen wie, also einmal ganz viele Dankesreden, ne? Danke, dass ihr da seid, danke, dass ihr das macht, danke, dass ihr die Stellung haltet, so das und aber auch so eine Rückmeldung wie, früher fand ich Einkaufen immer total ätzend und habe das immer nur so irgendwie noch gemacht, weil es sein muss. Und jetzt genieße ich das Einkaufen. Jetzt ist es für mich eine Qualität, ein Mehrwert. Ich komme hier in den Laden rein und mein System fährt sofort runter und ich komme in eine Entspannung und in einen Genuss. Für mich ist der Prozess des Einkaufens an sich schon zum Genuss geworden und nicht mehr nur leidiges Plus. Das muss ich jetzt auch noch irgendwie machen. Und das zu hören, das ist schon echt balsam, weil so werden wir gerne gesehen, natürlich. Und so ist es auch ein bisschen, wie wir uns das Konzept vorstellen, dass diese ganzen Sachen, die man machen muss, vielleicht auch in Bezug auf, wenn man Müll vermeiden möchte, dass man das nicht unbedingt so verstehen muss, dass das notwendig, dass das ein Übel ist, was man halt noch machen muss, sondern den Wert und die Qualität dahinter verstehen, dass es auch mal länger dauert oder dass es vielleicht körperlicher ist oder dass es mehr Aufwand ist, welchen Mehrwert man davon eigentlich hat. Und das ist dann total schön, so eine Rückmeldung zu bekommen. Und dann gibt's einfach so viele, also wir kommen ja wirklich ins Gespräch mit den Kunden, wir begleiten die dann teilweise jahrelang, dann bekommen die Kinder, dann sehen wir die Kinder aufwachsen, die sehen unser Kind aufwachsen, ne, und wir kommen in, da kommen Gespräche auf, ganz tolle Gesprächsthemen, so Impulse, die uns dann persönlich irgendwie weiterbringen oder mich, und das ist einfach total schön, also ich genieße es einfach auch, diese Arbeit zu machen und so. Es ist ein Stück weit spannender, als nur vorm Computer zu sitzen und Pläne zu zeichnen, was ich manchmal auch vermisse und auch immer gerne gemacht habe. Aber es ist ein bisschen abwechslungsreicher jetzt.
Das klingt wirklich total schön. Also so kleine Tante Emma oder Tante Olga Läden, wie es bei euch ist. Es ist ja eigentlich total tief verwurzelt in unserer Gesellschaft und diese anonymen, stressigen Supermärkte sind ja eigentlich eine totale Entfremdung. Und dann ist es ja schön, wieder an so einen Ort zurückkehren zu können.
Ja, also genau, ich finde es sehr schön. Viele finden das auch sehr schön und für die ist es auch ein bewusster Grund, zu uns zu kommen und nicht woanders einzukaufen. Und es gibt aber auch Menschen, die finden das gar nicht gut. Die finden das, wollen diese Anonymität, ne? Die wollen gar nicht, dass sie jemand sieht, den sie schon mal gesehen haben in ihrer. und da gibt's wieder diese Unterschiede, ne? Diese grundsätzlichen Unterschiede. So, das sind zum Beispiel nicht die Personen, die wir jetzt so direkt ansprechen würden, weil da ist der Weg zu weit.
Ja, im Endeffekt ist halt doch nochmal jeder anders.
Ja.
Ja. Aber ist auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Also ich kann es auch einfach nur empfehlen, wenn man es noch nicht kennt, auf jeden Fall das auszuprobieren, sich mal darauf einzulassen, schauen, was passiert. Weil für mich war das oder ist es auch immer so ein cooler Moment. Ich finde, so ein Laden beschränkt sich ja, also hat ja eine große Vielfalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist halt alles das da, was ich brauche. Und es sind halt eben nicht 20 Sorten Joghurt oder 20 Sorten, weiß ich nicht, von irgendwas, sondern es ist halt von allem das da, was man, man weiß, man kauft da was Gutes, man hat halt das, was man wirklich braucht. Das ist, also finde ich eigentlich sogar erleichternd, ja, wenn man nicht diese, weiß ich nicht, keine Ahnung, mega Auswahl hat und weiß, man kauft auf jeden Fall was Gutes. Also das nehmt ihr den Menschen, die da einkaufen, auf jeden Fall schon mal ab, ja. Und ich finde, das hat schon auch was, was sehr angenehm ist, ja. Also entspanntes. So, ich muss mir darüber keine Gedanken machen, weil es ist halt Bio. Ich weiß, ihr habt euch schon drum gekümmert, dass es eine gute Herkunft hat, dass die Leute, die das anbauen, fertigen, was auch immer, dass die vernünftig gezahlt werden und dass es halt alles irgendwie so ein gutes Gesamtkonzept ist. Und ich finde, das macht ja auch was. Also einfach so dieses gute Gefühl zu haben. Ihr habt viel zu tun, hast du trotzdem noch Zeit zum Lesen und kannst du uns ja ein, zwei Buchempfehlungen geben, wo du sagen würdest, ah, das lohnt sich schon, dieses Buch mal anzufassen oder dieses Buch hat mir besonders gut gefallen, weil...
Also ich verstehe meine Rolle, ich hab ja nicht nur unverpackt werden oder jetzt nur noch einen. Ich halte eben auch Vorträge, gebe Workshops und habe ja auch selber zwei Bücher geschrieben. Ich verstehe meine Rolle ein bisschen anders als vielleicht oder die meisten anderen Unverpacktläden. Also ich habe irgendwie, ich verstehe mich auch so ein bisschen als Bildungsauftrag und dazu gehört einfach auch, dass ich mich selber weiterbilde und mehr darüber nachlese, zum Beispiel, was das Problem mit dem Müll eigentlich ist oder mit unseren Ressourcen. Insofern nehme ich mir schon immer die Zeit auch zu lesen. Ich habe jetzt schon länger nicht mehr so viel in den Bereichen gelesen, weil da habe ich einfach jetzt so einen relativ hohen Wissensstand, so dass ich das Gefühl habe, okay, da bin ich auf einem guten Basis und lese im Moment eher vollkommen fachfremde Sachen, die mich eher persönlich weiterbringen.
Ja. Zum Beispiel.
Also das Buch, was ich aktuell lese. Also das heißt, die weibliche Ejakulation und der G-Punkt. Also das ist was ganz anderes, aber auch sehr spannend.
Okay, aber du bist noch nicht durch. Du kannst doch nicht sagen, ob du das gut findest.
Ich bin noch nicht durch. Ich finde es auf jeden Fall gut, weil ich selber an mir festgestellt habe und es auch in der merke im Austausch, dass sehr viele Frauen sehr wenig über sich selbst wissen, über die welche Körperteile da unten halt so genau an welcher Stelle sind, gerade wenn es intern ist. Und ich das von mir selber merke, okay, so ganz genau weiß ich es nicht. Und das geht vielen anderen Frauen auch so. Und das ist aber ein wesentlicher Bestandteil, wenn man so seine eigene Sexualität und Lust wirklich erforschen will, dass man da halt drüber Bescheid weiß. Und insofern finde ich das ein sehr spannendes und auch für uns Frauen, auch für Männer, die wissen es auch nicht immer so, klar, woher auch, wichtig und spannendes Buch, ja, auf jeden Fall. Mhm.
Sowas hatten wir auch noch nie in den Empfehlungen, also wirklich toll.
Nee, und ich habe auch gedacht, super, finde ich voll gut, ist drin, ja, klar.
Genau, sehr empfehlen kann ich natürlich meine eigenen Bücher, Ein Leben ohne Müll und Zero Waste Baby, denn das genannte Kind, was dann da gleichzeitig mit dem Laden quasi kam auf die Welt, das ist nach dem gleichen Grundsatz aufgewachsen, halt jetzt nicht damit wieder viel Müll zu erzeugen, sondern einfach weiterzumachen, keinen Müll zu erzeugen, beziehungsweise relativ wenig. Und wie das halt explizit nochmal mit Babys und Kleinkindern geht, das habe ich eben in dem Buch dann niedergeschrieben. Ja. Und
das war bestimmt auch eine Erfahrung.
Ja, das war insofern, viele Menschen sagen dann so, war das nicht voll die Herausforderung? Und das Witzige ist, nein, ganz im Gegenteil, weil mein Leben umzustellen, das war insofern eine Herausforderung, weil ich gewisse Gewohnheiten ablegen musste. Und das Schwierigste eigentlich am ganzen Thema oder am Ändern ist diese tiefsitzenden Gewohnheiten zu ändern und neue Gewohnheiten zu etablieren. Zum Beispiel immer seine Stoffsäckchen dabei zu haben, um in der Bäckerei dann auch Backwaren ohne Papiertüte zu bekommen. Das dauert ewig, bis man das regelmäßig dann schafft. Und mit Kind fiel mir das halt nicht schwer, weil das ist mein erstes Kind. Das heißt, ich habe nie gelernt, wie das mit Müll geht. Und ich habe mich nur damit befasst, wie es ohne Müll geht. Das heißt, ich musste das eh komplett neu lernen, wie man es halt neu lernen muss, wenn man ein Kind kriegt. Und ich habe es dann gleich ohne Müll gemacht. Und insofern war das genauso schwer wie für jeden anderen Menschen auch, der zum ersten Mal ein Kind bekommt. Genau, und ich habe festgestellt, dadurch, dass man einfach ganz, ganz viele Sachen nicht macht, die so in der Gesellschaft oder von der Industrie einem so vorgeschlagen werden, was man alles machen und brauchen könnte, wenn man ein Kind kriegt. Wenn man das meiste davon einfach nur weglässt, damit kann man schon unglaublich viel Müll und auch wieder unglaublich viel Geld einsparen. Und auch viel Arbeit. Also das schöne Beispiel, was all diese drei Bereiche umfasst, ist Haare waschen. Also wenn das Kind jetzt anfängt, Haare zu bekommen, dann gibt es allerhand spezieller Baby-Shampoos, die dann auch eben, weiß ich nicht, pH-neutral, besonders pflegend, besonders schonend sind. Wenn man aber sagt so, muss ich meinem Kleinkind überhaupt die Haare waschen? Unser Sohn ist jetzt 7 und wir haben dem 2-mal im Leben die Haare mit Shampoo gewaschen und das war jeweils, als wir Läuse hatten und das Läusemittel nicht rausgegangen ist. Da mussten wir dann Shampoo verwenden und sonst haben wir das noch nie gemacht, weil es schlichtweg nicht notwendig ist. Wenn man die Haare nicht ständig entfettet und daran gewöhnt, dass Tenside darüber gehen, dann fetten die einfach nicht. Oder mindestens bis zur Pubertät halt nicht, ne? Dann ändert sich das natürlich nochmal mit den Hormonen. Aber bis dahin, unser Sohn hat halt keine fettigen Haare. Die sehen nicht ungewaschen aus. Die Haare können sich einfach von alleine regulieren. Und dadurch spare ich Ressourcen, weil ich keine Produkte brauche, Müll. Ich spare Geld, weil ich dafür kein Geld ausgeben muss. Und hell, wie viel Arbeit und Stress spare ich mir, wenn ich das Kind nicht dazu zwinge, sich die Haare zu waschen. Weil welches Kind will sich gerne Haare waschen lassen? Das ist ja, da hat ja kein Elternteil und kein Kind hat da wirklich Lust drauf.
Okay, das ist spannend. Das wusste ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war ja, mir jetzt neu.
Ja, ich bin da dann auch drauf gekommen, so, ne? Aus dem Gedanken heraus, brauche ich das eigentlich wirklich? Oder wie hat man das eigentlich früher gemacht? Das finde ich auch immer ganz wertvoll, zu gucken, was haben wir eigentlich früher gemacht, bevor es diese ganzen Einwegprodukte gab, bevor wir es uns leisten konnten, Papier zu produzieren, um es nur einmal zu verwenden und dann wegzuschmeißen. Also das ist ja ein Luxusproblem. Das konnte man ja früher sich gar nicht erlauben. Oder es gibt Kulturen oder Haushalte, die können sich das immer noch nicht erlauben, weil es schlichtweg, ja, man schmeißt letztlich Geld weg. Und zu gucken, so was hat man eigentlich früher gemacht? Und da findet man ganz, ganz viele Antworten und stellt fest, Zero Waste ist keine neue Erfindung. Es hat jetzt einen fancy Namen, der auch seine Berechtigung hat, aber letztlich ist es einfach nur gucken, was haben wir früher gemacht.
Das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Dem ist nichts hinzuzufügen, ja. Doch neugierig bleiben und einfach mal genau kritisch auch mal selber gucken, ja. Wie du gesagt hast mit dem Lappen, solche Dinge, da gibt's eine ganze Menge, ganz einfach so in der Wohnung, in dem, wie man sich halt bewegt, dass man vielleicht einfach mal das ein oder andere wirklich in Frage stellt. Und deine Bücher liest, die empfehlen wir natürlich, die nehmen wir rein. Also ihr findet die auch alle ganz schnell. Mit einem Klick habt ihr die Bücher. Und wenn ihr Fragen habt, wir verlinken natürlich zu dir, dass man dich halt auch findet und dich direkt fragen kann. Ihr könnt auch an uns wenden und wir geben die Fragen weiter. Wir machen wir alles gerne. Also bleibt neugierig. Lasst das ruhig im Kopf kreisen und mal überlegen, was man da alles machen kann. Ja, es lohnt sich. Es ist mega spannend und es ist ein total gutes und schönes Thema. Genau. Vielen Dank, Olga, dass du dir die Zeit genommen hast, bei uns zu Gast zu sein.
Danke für die Einladung. Mache ich sehr gerne.
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir dich ein bisschen ausfragen durften. Ja, so. Ja. Genau. Vielen, vielen Dank. Wir sagen Tschüss an dieser Stelle. Wir freuen uns, wenn ihr uns treu bleibt. Seid gespannt auf die nächste Folge. Und wir sagen an dieser Stelle Bye-bye von Was liest eigentlich? Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Für unsere Buchplauschhörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte BookBeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch, oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Ihr wollt das einfach mal ausprobieren? Buchplausch und BookBeat schenken euch einen ganzen Monat BookBeat for free. Meldet euch einfach mit dem Rabattcode Buchplausch bei BookBeat an oder geht auf die Seite www.bookbeat.de/buchplausch und schon seid ihr dabei. Den Link, den haben wir auch noch einmal in die Beschreibung der Podcast-Folge eingefügt. Also nutzt dieses wunderbare Angebot, einen Monat lang so irre viele Hörbücher zu hören, wie ihr wollt, denn genauso funktioniert BookBeat. Das ist nämlich toll. Ihr könnt so viele Hörbücher hören, wie ihr wollt. Das ist doch jetzt genau das Richtige, oder? Also ausprobieren. Wir freuen uns mit euch. Bis dann.